Jesus und das liebe Geld. Jesus und das liebe Geld, was gibt's denn für biblische Befunde in diesem ganzen Thema? Die Bibel ist voll davon, eine Fülle von Stellen und Aussagen. Etwa 2000 Verse und Gleichnisse in der Bibel sprechen über das Thema Geld, über Reichtum und Verwalterschaft. Nur 215 über den Glauben direkt. 218 Verse über Heil und Erlösung. Jesus selbst hat sehr, sehr häufig über Geld gepredigt, mehr als über andere Themen. Von 38 Gleichnissen, die Jesus behandelt hat, sind mindestens ein gutes Dutzend über Geld und ihre Verwendung. In den vier Evangelien geht es im Schnitt bei jedem achten Vers um dieses Thema, ums Thema Geld. Muss ich was anderes machen? Okay. Näher ran. Gut, okay. Es ist unbestritten, dass Geld eine nützliche Sache ist, etwas Nützliches, denn sonst müssten wir noch mit Tauschmitteln arbeiten. Was ist der Tauschkurs, wie viel Polo für eine S-Klasse? Oder wie viel Ziegen für ein Elektrofahrrad? Oder wie viel Butter für zwei Brot? Das ist uns alles erspart geblieben, dadurch, dass wir jetzt das Geld als Tauschmittel, als Wertmaßstab haben. Und trotzdem, Geld hat neben diesen nützlichen Eigenschaften auch noch Gefahren. Geld lenkt ab, Geld wirkt, Geld nimmt in Beschlag und Geld wird zum Götzen. Geld ist durchaus auch ein religiöses Thema. Früher waren viele Münzen mit Bildern von Gottheiten besetzt und heute haben wir noch die Weltleitwährung überhaupt, den Dollar, mit einem ganz interessanten Detail, das, was hier jetzt unterlegt wird, in Gott wie Trust. Wir vertrauen auf Gott, auf dem amerikanischen Geldschein. Geld im Alten Testament. Ich gehe jetzt mal die Testamente durch. Im Alten Testament kann man grob sagen, dass Reichtum ein Geschenk Gottes an die Frommen ist. Wer fromm war, dem ist es gut gegangen. Ein sichtbaren Ausdruck des göttlichen Segens. Reich wird, wer gut haushält, wer fleißig und tüchtig ist. Reichtum bietet Lebenssicherheit, Gefährdung, aber auch Selbstüberschätzung. Gefahren, Hochmut, falsche Sicherheit und verkehrte Wege. Also einerseits, Gott wendet zu, warnt aber auch gleichzeitig, passt auf, das kann auch trügerisch sein. Und das Geld verpflichtet zum sozialen Handeln. Das ist im Alten Testament auch so, mit der Aufforderung, entsprechend Opfer zu geben. Man kann es zusammenfassen mit diesen drei Punkten. Gottes Segen wird sichtbar, Geld hat aber auch negative Auswüchse und es ist mit Verpflichtungen verbunden. Springen wir weiter ins Neue Testament. Im Neuen Testament wird anders gewichtet. Geld und Reichtum gelten nicht mehr automatisch als Zeichen der Gnade Gottes. Gottes Segen sieht im Neuen Testament anders aus. Es geht weit übers Materielle hinaus. Und wir finden im Neuen Testament ganz verschiedene Aussagen und die sind auch ganz, ganz unterschiedlich. Generell wird Geld kritisch bewertet. Jesus bezeichnet den Mammon als Götzen und es zieht sich durchs ganze Neue Testament durch. Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, gib mir alles. Das ist ihm zu viel. Zehnte hat er gegeben, aber alles ist ihm zu viel. Oder im 1. Timotheusbrief stellt Paulus fest, dass irgendwas die Wurzel allen Übels ist. Was ist das, was dazugehört? Was ist die Wurzel alles Übels? Nicht Geld, sondern Geldgier. Also daraus kann man ableiten, Geld ist zunächst neutral, aber die Geldgier, die wird bezeichnet als die Wurzel allen Übels. Und Geld hindert Menschen daran, dass sie ins Himmelreich kommen. Die Stelle vom Kamel und vom Nadelöhr, ich zitiere, und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Also da ist Reichtum ein Problem. Oder beim Ackerfeld, da heißt es dann auch, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Also Sorgen und der betrügerische Reichtum verhindern, dass wir geistliche Frucht bringen können, Matthäus 13, Vers 22. Und dann gibt es auch noch die biblische Radikalvorgabe. In der Urgemeinde berichtet in Apostelgeschichte 2, das ist so eine berühmte Sonderform mit sozialistisch-kommunistischen Zügen. Ihr wisst vielleicht, wovon ich rede. Diese Lebensform war anscheinend sehr anziehend für Menschen, denn es heißt, und täglich kamen weitere zum Glauben an Jesus dazu. Das heißt, die gekommen sind, haben ihren ganzen Besitz auf den Tisch gelegt und davon hat die Gemeinde gelebt. Und da kann man jetzt natürlich schon zusammenzucken und kann sagen, Mann, was bedeutet das jetzt für mich als Einzelnen? Muss ich meinen Acker verkaufen? Oder welchen von meinen Äcker? Oder alle? Oder was ist dran? Und wir als Gemeindeleitung, was müssen wir da entsprechend tun? Aber zwei Anmerkungen zu dieser besonderen christlichen Gemeindesituation mit stark finanziellem Charakter. Erstens, es gilt der Grundsatz, die Bibel legt sich selber aus. Es darf also jetzt nicht hier diese Stelle herausgenommen werden und es darf nicht gesagt werden, und das ist jetzt das Richtige. Es gilt, dass man die gesamten Aussagen der Bibel heranzieht. Und die zweite Anmerkung, diese Gemeinde hat nicht überlebt. Das kann man jetzt mit Erleichterung feststellen in Bezug aufs eigene Äggerle, aber diese Gemeindeform ist passé. Paulus muss nämlich wegen dieser Gemeinde eine Hilfsaktion starten, um die Gemeinde in Jerusalem zu retten. Im zweiten Korintherbrief wird ausführlich von der Kollekte berichtet, die Paulus den Leuten ans Herz gelegt hat, dass sie sammeln, dass sie einlegen, dass man das nach Jerusalem schicken kann. Und es gibt keine weiteren Aufforderungen, so zu leben. Und in der weiteren Apostelgeschichte ist keine Rede mehr davon. Festzuhalten ist aber, Besitz und Reichtum werden nicht grundsätzlich verteufelt. Im Gegenteil. Wenn man sich noch einmal ein bisschen anders sucht, dann stellt man fest, dass Geld und Besitz der Sache Jesu ganz massiv gedient haben. Wenn das nicht so gewesen wäre, säßen wir wahrscheinlich nicht hier. Im Neuen Testament, da gibt es Berichte über Mäzene und Sponsoren, eher nicht über Trikotwerbung, aber durchaus über andere Arten und Weisen, wie da das Evangelium befördert, vorangetrieben, finanziert und unterstützt worden ist. Angefangen bei Jesus, der hatte eine Spendenkasse. Bisschen ein falscher Kassewart vielleicht, aber Jesus wird sich was dabei gedacht haben, dass er diese Kasse Judas anvertraut hat. Und es war für die Armen, Spendeneinnahmen für die Armen, um es dort entsprechend zu verwenden. Und dann ist was anderes noch wichtig. Wir lesen in der Bibel immer wieder über die Gastfreundlichkeit von Menschen. Und diese Gastfreundlichkeit, die hat nicht so unseren Charakter im Sinne von kommst du nach dem Mittagessen, dann bist du vor dem Kaffee wieder weg. Sondern das war etwas anders geprägt. Wenn Jesus eingeladen worden ist, dann kam er ja nicht allein. Bei ihm waren dann so zwischen 12 und 30 Leute. Und wenn die gekommen sind, Füße waschen und solche Dinge und dann auftragen, bewirten, und es hat gedauert. Und selbst wenn ich da jemanden zum Kaffee eingeladen habe, dann war er nicht um 17.30 Uhr wieder weg, sondern es gab keine Lichter auf den Straßen, die sind dann sehr, sehr häufig noch geblieben über Nacht. Und wenn man über Nacht bleibt, kann man auch nicht sagen zu denen, geht halt nach dem Aufwachen gleich fort und nehmt bei McDonald's noch irgendwas zum Frühstück mit, sondern dann hat auch entsprechendes Frühstück dazugehört. Also ein Bewirten von Jesus und seinen Leuten, das war was. An Material und an Geld. Das sind echte Einladungen. Und Jesus ist auch unterstützt worden von reichen Männern. Wir wissen von Josef von Arimathea, Nikodemus, von Menschen, die Jesus unterstützt haben, bis hin zur Grabstätte. Und es war nicht irgendein Loch, sondern es war eine Grabstätte erster Klasse. Aber auch Frauen waren ganz massiv daran beteiligt, dass das Evangelium vorangekommen ist. Wir lesen da von Frauen, die Jesus gesund gemacht hat, Lukas 8, und da steht dann, und sie dienten ihm mit ihrer Habe. Die haben ihn unterstützt. Und diese Frauen müssen dann gut situiert gewesen sein, dass sie Jesus und seine Jünger unterstützt haben. Und von den Aposteln wissen wir, dass sie auch sehr gefördert und unterstützt worden sind. Da gab es eine Vorläuferin der Firma Boss Textilien. Das war eine mittelständische Unternehmerin, die Lydia, die Purpurkrämerin, die hat Paulus nachdrücklich versorgt. Da steht drin in Apostelgeschichte 16, dass sie ihn genötigt hat, Dinge von ihr anzunehmen, sich unterstützen zu lassen. All diese Beispiele, die zeigen, Geld, Besitz, Reichtum kann sehr wohl für die Sache Jesu eingesetzt werden. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht, wie sich die Besitzer verhalten. Zwischenergebnis, Neues Testament. Gottes Segen ist nicht nur Geld. Geld wird generell kritisch bewertet, aber nicht verteufelt. Und es gab schon zu Jesu Zeiten viele Gönner des Evangeliums. Wenn ich zum Thema Geld irgendwo in christlichen Kreisen unterwegs bin oder wenn man darüber redet, dann taucht sehr, sehr häufig der Begriff des Zehnten auf. Was sagt die Bibel zum Zehnten? Da muss man schon wesentlich früher anfangen. Es gibt den Zehnten außerhalb der Bibel. Ist also keine biblische Erfindung, schon vorher, bevor es bei Israel gelandet ist. In der Antike im Mittelmeerraum war es üblich, den Zehnten zu geben, wegzugeben von seinem Einkommen. Und Empfänger dieses Zehnten, das waren dann sowohl Menschen, die unterstützt worden sind, aber auch natürlich die verschiedenen Gottheiten, die es da gab, und da gab es ja viele. In der Bibel ist der Zehnte erstmals erwähnt, 1. Mose 14, das ist die Sache mit Melchisedek, und Israel gab es da noch nicht als Volk. Das war kurz bevor Abram zu Abraham geworden ist, mit dieser Zusage, dass er Vater eines großen Volkes sein wird. Da taucht es zum ersten Mal auf. Und das zweite Mal dann in 1. Mose 28, das ist bei Jakob, als er nach diesem Traum, den er gehabt hat, Gott zusagt, ich gebe dir von allem, was ich habe, den Zehnten. Und da heißt es dann in 1. Mose 28, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Freiwillig. Noch keine Vorgabe von Gott, so müsst ihr es machen. Freiwillig war diese Aussage. Aber der Zehnte ist natürlich dann auch beim Volk Israel angelangt. Als Vorgabe, Mose musste damals dem Volk Israel viele, viele Regeln und Vorschriften und Empfehlungen geben. Und eine dieser Regeln war dann der Zehnte. Der Zehnte, das war gedacht, um die Leviten im Tempeldienst zu unterstützen. Und eine der am meisten zitierten Stellen ist diese aus Maleachi, wo es dann heißt, bringet den ganzen Zehnten in das Vorratshaus oder Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei, und prüfet mich dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftue und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist so der bekannteste Vers. Und es ist auch ein Vers, wo man theologisch trefflich schreiten kann. Ich bin kein Theologe, deshalb darf ich da auch eine klare Meinung haben. Mir ist es wurscht egal, ob unter dem Begriff Kornhaus, Vorratshaus, der Tempel oder hier das Gemeinschaftshaus in Harthausen gemeint ist. Interessiert mich nicht. Mich interessiert was anderes, dass nämlich hier drin eine Verheißung steckt. Gott fordert uns auf, prüft mich, riskiert's mit mir, lasst euch auf mich ein. Das ist eine Verheißung, dass wir Gott prüfen sollen. Und ebenfalls nicht egal ist, dass es derselbe Gott ist, der damals das ausgesprochen hat und derselbe Gott, der heute da ist. Dieser Gott ist nicht davon abhängig, wer heute in Pforzheim zum Oberbürgermeister gewählt wird. Ich war wählen heute Morgen. Ist nicht davon abhängig, was in Schleswig-Holstein passiert, was in Frankreich passiert, was in den USA passiert ist oder sonst irgendwo. Es ist der Gott, der damals am Ruder war, im Regiment sitzt und der auch heute im Regiment sitzt. Und das, was er damals gesagt hat, das kann ich auch für mich heute nehmen. Und das ist das, was wichtig ist für uns. Keine Diskussion über Kornhäuser oder sonstiges Zeugs. Wichtig ist, dass dieser Gott da ist. Damals und heute und seine Verheißung gilt. Und das behaltet ihr bitte mal im Hinterkopf. Der Zehnte im Neuen Testament, da wird der Zehnte nur nebenbei erwähnt. Jesus bringt es mal bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo er ihnen vorhält, ihr seid ja so kleinkariert, dass ihr sogar der Peterling verzehntet. Das ist mir ein Tadel, kein Lob. Und auch beim reichen Jüngling kommt es nochmal vor, der zu ihm sagt, ich gebe den Zehnten. Und Jesus sagt zu ihm, ich will mehr. Und dann muss er weggehen, habe ich vorhin schon erwähnt. Nirgends im Neuen Testament kommt der Zehnte als Verpflichtung vor. Weder in den Evangelien noch in den Gemeindeunterweisungen. Das ist also auch eine wichtige Sache, dass wir das sehen, im Neuen Testament ist der Zehnte bedeutungslos. Das bedeutet, es wird uns nicht leicht gemacht, mit dem Thema Geld vor dem biblischen Hintergrund umzugehen. Es wäre doch hilfreich gewesen, wenn wir eine klare Vorgabe hätten, dann hätten wir gewusst, packen wir sie oder verstoßen wir davon. Wie wenn wir zu schnell fahren, bewusst, ich kenne das, geht man halt Risiko. Aber sowas haben wir nicht. Und wenn es jetzt der Zehnte nicht gibt, was denn dann? Wir müssen weiter ins Neue Testament reinschauen und da gibt es völlig unterschiedliche Modelle für den Umgang mit Geld. Der reiche Jüngling, schon gesagt, alles, was du hast. Den Nächsten lieben wie dich selbst, barmherzig sein, schauen, wer könnte denn in meinem Umfeld was brauchen. Oder Paulus bei der Sammlung in Jerusalem, ein jeder gebe nach seinem Vermögen. Drei kleine Splitter zum Thema Geld. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzuschauen. Eine Zwischenüberlegung dazu. Gott hat es nicht nötig, dass wir opfern.